DBZ, der Podcast. Wir zeigen, wie gebaut wird und womit.
Willkommen zu unserer neuen Folge DBZ, der Podcast. Das Thema heute, der Elefant im Raum der Messe Bau. Ein Elefant im Raum? Ich stehe in Halle A4 der Weltleitmesse Bau in München, dem Sebastian Hirsch gegenüber. Wir haben uns ein einigermaßen ruhiges Plätzchen gesucht, Blick nach draußen ins Nebelgraue des Messeumfelds. Der Elefant im Raum ist tatsächlich einer, ein überraschend kleiner Waldelefant aus wiederverwerteten Holzplatten. Der Nachteil des Wiederverwertens, die vorhandene Holzplattengröße ließ keine afrikanisch riesig großen Elefanten zu. Mit dem Elefant im Raum meint Architects for Future hier die Ortsgruppe München mit Beteiligten und Unterstützerinnen aus dem ganzen Bundesland den Ressourcenverbrauch unseres Bauverhaltens in diesem Land und weltweit. Ein Thema, das viele Hersteller auf dieser Messe und die Messe selbst teils zum zentralen Begriff formuliert haben für ihre Haltung beim Bauen. Aber stimmt das eigentlich? Sind wir alle so nachhaltig, so grün, so zukunftsorientiert, klimabewusst unterwegs? Das DBZ-Team heute bin ich, Benedikt Kraft, der sich sehr darüber freut, dass Architects for Future dem sehr spontanen Wunsch nach einem Podcast mit uns nachgekommen ist. Mir gegenüber steht der Basti mit einem kleinen Stoffelefanten in der Hand und freut sich sichtlich ebenso. Basti ist in der Ortsgruppe Berlin aktiv und arbeitet unter anderem medienpädagogisch an der Schnittstelle Architects for Future und Schulen. Perfekt also für das Gespräch über Elefanten und wie wir diese sichtbar machen. Lieber Basti, die Messe ist bewegt und wild. Jetzt haben wir uns ein bisschen zurückgezogen an einen ruhigeren Ort. Ich hoffe, die im Hintergrund laufende Klimaanlage nervt uns Zuhörer nicht die ganze Zeit. Ich gehe mal davon aus, dass wir das ganz gut hinkriegen. Ein Elefant im Raum ist hier bei euch eine Raumskulptur. Wie habt ihr den Elefanten auf die Messe schmuggeln können oder musstet ihr das gar nicht?
Wir mussten ihn nicht schmuggeln. Wir haben tatsächlich auch von der Messe München dankenswerterweise den Messestand kostenfrei oder eben nur mit den Nebenkosten zur Verfügung gestellt bekommen. Wir sind ja im Ehrenamt als e.V. bundesweit aktiv mit 60 Ortsgruppen und können uns dann eben nicht sozusagen die Quadratmeterpreise leisten, die sich eben hier die großen Hersteller sozusagen leisten, um ihre Kundschaft anzusprechen. Und da sind wir sehr froh, dass sozusagen der Elefant hier Anklang findet, dass wir ihn hier errichten konnten. Und wir merken auch, dass es sehr gut ankommt, dass wir sehr gute Gespräche führen über den Elefant im Raum, über den Gebäudesektor und über das Bauen innerhalb planetarer Grenzen.
Jetzt, bevor wir gleich sozusagen ins Detail kommen, der Elefant im Raum, das scheint ja jedem irgendwie ein klares Bild zu sein. Das ist ja auch ein Bild, also der Elefant steht unten. Ich war ein bisschen überrascht, wie klein er ist, denn er ist ja tatsächlich eigentlich riesig groß. Er müsste theoretisch die Halle füllen, so groß ist er. Was ist denn die Botschaft erstmal? Also wie würdet ihr das übersetzen, Elefant im Raum? Da scheint ja jeder sofort ein Bild zu haben, aber wie benutzt ihr dieses Bild?
Die Architects for Future haben sich ja vor circa 5 Jahren gegründet, als es eben mit den Fridays for Future, mit den Klimademos losging. Und der Ausgangsgedanke waren einfach Architektinnen und Architekten, die gesagt haben, wir haben die größte Verantwortung, was den Klimaschutz angeht, weil wir den größten Hebel haben. Und das ist allen bewusst, die Zahlen sind allen bewusst, dass es eben die 40% sind der CO2-Emissionen, die mit dem Bau und Betrieb von Gebäuden zusammenhängen, 55% des Müllaufkommens und so weiter, die Zahlen sind bekannt. Und dennoch machen wir uns das eben in unserer täglichen Arbeit nicht bewusst. Alle Hersteller oder die ganze Baubranche ist da eigentlich unterwegs und sagt, ja, das wird zunehmend wichtig. Es wird auch sozusagen im Marketingversprechen zunehmend nach vorne gestellt. Die bieten jetzt eben auch nachhaltige Produkte an und da benutzen wir das Bild eben so, zu sagen, stimmt das denn immer oder sind wir da in dem Tempo unterwegs, was wir wirklich bräuchten?
Jetzt hat Markus Söder, wie ich es heute Morgen in der U-Bahn gelesen habe, die Klimaziele erstmal ein bisschen verschoben. Also er hat es jetzt auf 2045 verschoben für Bayern. Natürlich nur, also bundesweit kann er das ja nicht machen. Das ist ja im Grunde genommen ein fatales Signal, spiegelt aber gerade so ein bisschen die Stimmung wieder, die hier in unserem Land herrscht. Also so nach dem Motto, wir sind alle überfordert, wir brauchen eine Pause, wir brauchen eine Denkpause. Ist das gefährlich eigentlich, noch weiter nachzudenken? Also nochmal auf den Elefanten, er ist ja da. Kann man den noch irgendwie kleinreden? Kann man den noch diskutieren? Wir haben eigentlich doch keine Zeit mehr, oder?
dieses Verdrängen und Beiseiteschieben, das ist sicherlich was, was wir in unserer Gesellschaft sehen, was aber eben doch nur in begrenztem Maße funktioniert. Wenn man jetzt die Menschen im Ahrtal fragt, beispielsweise, oder in anderen Regionen, die ja schon von Extremwetterereignissen betroffen sind, wo ja, die Klimakrise schon zu sehr viel Leid, sehr vielen Toten, sehr hohen Kosten geführt hat, dann würde man sich eben doch das bewusst werden. Aber natürlich können wir uns auch sagen, das ist ganz weit weg, das betrifft uns nicht. Wenn es den nächsten Hitzesommer gibt, dann die nächsten tropischen Nächte und auch wieder tausende Menschen in Deutschland sozusagen auch vielleicht in Altersheimen oder anderswo ja, sterben dann an dieser extremen Hitze, können das junge Menschen vielleicht auch verdrängen, aber wir als Gesamtgesellschaft sollten uns doch mal ehrlich machen und als ja, Baubranche oder als Architektinnen und Architekten haben wir ja die Lösungen und deswegen wäre es ja schade, wenn wir da jetzt das Denken einstellen und uns da sozusagen ja, zurückziehen oder eben durch diese Verdrängung dann eben auch nicht unserer Verantwortung gerecht werden.
Mhm. Aber du hast jetzt gerade gesagt, wir haben die Lösungen. Die Lösungen, die ich im Augenblick sehe, also kommen wir nochmal auf das Ahrtal zurück, sind ja in der Regel dann Reaktionen, also auf bestimmte Dinge, dass man das eigentlich vielleicht nicht gut funktionierende System weiter optimiert. Das heißt also, wir bauen wieder im Ahrtal, wir bauen wieder dort, wo möglicherweise auch das Gebäude gefährdet ist, aber wir bauen es jetzt einfach mit etwas mehr Beton, damit die nächste Überflutung auch überstanden werden kann. Ist das eine richtige Reaktion? Also brauchen wir nicht grundsätzlich andere Lösungen? Also müssen wir, dieses klassische, wir kurieren nur immer die Symptome, aber gehen sozusagen nicht auf die Ursache. Was sieht Fridays for Future da? Also wo müssen wir denn viel tiefer ansetzen?
Was Klimaanpassungsmaßnahmen und klimaangepasstes Bauen angeht, sind natürlich auf der ja, raumplanerischen, stadtplanerischen Ebene ja auch Lösungen da, was Wasserrückhalt angeht, was
Schwarmschutzgesetz
und so weiter.
Alle Sachen,
die Lösungen sind da.
Ja, aber die reagieren sozusagen auf etwas, was uns mehr und mehr überrollt. Können wir noch darauf reagieren, dass wir sagen, wir wollen das, was uns überrollt, einfach zurückdrängen? Also dass man sagt, wir machen einfach insgesamt weniger. Das wäre ja auch so eine Forderung, die auch, glaube ich, von euch kommt.
Ich glaube, der grundsätzliche Ansatz ist und dass wir sozusagen auch der Ansatz, den die Politik verfolgt, ist, dass wir sowohl schauen müssen, dass wir weniger CO2 emittieren, dass wir versuchen sozusagen die weiteren Folgen sozusagen oder das Fortschreiten der Klimakrise zu verhindern, die Pariser Klimaziele erreichen.
Schaffen wir nicht.
Und weil wir es nicht schaffen, weil wir das in der Vergangenheit eben schon zu lange versäumt haben oder uns nicht mit der gebotenen Vehemenz dann quasi jetzt auch für ein Umdenken eingesetzt haben, werden wir eben auch diese Klimaanpassung verfolgen müssen und werden eben auch schauen müssen, dass wir dann darauf reagieren, dass es eben zu weiteren Extremwetterereignissen den dadurch entstehenden Folgen kommen wird. Also diese zweigleisige Strategie und was dann an Lösungen auch durch Suffizienzansätze oder ähnliches da ist, wird ja vielfältig diskutiert, was jetzt genau der richtige Ansatz ist, ob dem nur die Energieeffizienz ist oder ob es eben Suffizienzansätze sind. Da sind wir in der Suchbewegung in der Branche, aber auch gesamtgesellschaftlich. Und das wird sich zeigen, welche Wege wo gegangen werden und sich als gangbar erweisen.
Nun sagt man ja auch immer, wir müssen alle mitnehmen. Das ist ja etwas, was optimal ist. Also alles das, was wir jetzt ja sehen, also die Müdigkeit bezogen auf jetzt den Klima, den Energieumbau und so weiter und so weiter. Da hat man ja schon das Gefühl, dass tatsächlich nicht alle mitgenommen werden. Können wir denn die Gesellschaft irgendwie mitnehmen? Also da wäre jetzt vielleicht dein pädagogischer Fokus vielleicht auch nochmal gefragt. Also wie kriegen wir es denn hin, dass alle einsehen, wir müssen es jetzt machen und nicht erst dann, wenn es total zu spät ist?
Also das eine ist sicherlich der Bewusstseinswandel. Wenn man in der Baubranche schaut, wenn man die Messe besucht oder auch Veranstaltungen wie den Deutschen Architektentag und ähnliche, dann ist es, glaube ich, in der Branche selbst Common Sense. Was es dann das Kommunizieren nach außen in die Gesellschaft hinein angeht, oder eben doch eine Bauherrschaft zu überzeugen, dann vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch höhere Kosten kurzfristig zu tragen, um dann langfristig Einsparungen zu haben. Das ist sicherlich dann auch von den Rahmenbedingungen abhängig. Da versuchen wir als Architects for Future auch auf einer politischen Ebene uns für die Rahmenbedingungen so einzusetzen, dass sie geändert werden, dass beispielsweise wie von uns eine Umbauordnung, Musterumbauordnung erarbeitet wurde, dass eben nicht immer der Abrissneubau jetzt das Einfachste zu sein scheint, sondern wir auch die graue Energie sozusagen mit betrachten und dann aber eben auch nicht an ein umgebautes Gebäude dieselben Anforderungen stellen wie an ein neu gebautes Gebäude. Und all diese Themen und Handlungsfelder sind ja bekannt sozusagen, dass man dann mal ran müsste.
Das wollte ich jetzt gerade sagen. Also ich höre dir gerne zu und ich denke, das habe ich jetzt schon 100-mal gehört, auch von allen möglichen, also aus der Politik, Verbände, alle sagen genau das, also sprechen über den Elefanten. Jetzt habt ihr eine 10-Punkte-Forderung aufgestellt. Warum eigentlich nicht mal 11 oder 9? Müssen es mal 10 sein? Ist auch egal. Da steht drin unter anderem Punkt 4, zukunftsfähige Qualität im Bauen. Was meint denn jetzt die Qualität? Bezieht die sich aufs Material oder ist es so ein gesamter Ansatz? Also Energie, Material, Kreislauffähigkeit. Was meint denn jetzt Qualität? Was ist denn zukunftsfähige Qualität im Bauen?
Ja, diese 10 Forderungen, das sind was wir eben gemeinsam erarbeitet hatten. Wir sind ursprünglich mit 7 gestartet und haben sozusagen auch mit den Erfahrungen, die wir über die Zeit gemacht haben, gesagt, man muss da eigentlich noch holistischer herangehen. Und wenn man sich dafür interessiert, was sie im Detail bedeuten, würde ich auf jeden Fall erstmal einladen, auf unsere Website zu gehen, architectsforfuture.de. Da kann man dann unter den Forderungen auch eine Langfassung sich anschauen. Das nochmal
okay, habe ich offensichtlich nicht gemacht, ja.
Aber in der Detailtiefe nochmal anschauen. Und dieser Qualitätsbegriff, wenn wir nochmal zurückkommen zu dem Ausgangspunkt unseres Gesprächs, gibt es ja diese Anforderungen, ne? Es soll schön sein, es soll funktional sein, es soll langlebig sein und das aber eben unter den Bedingungen des fortschreitenden Klimawandels, der Klimakrise. Und das heißt dann eben auch, das muss dann eben auch eine Qualität sein, die beispielsweise einen Starkregen sozusagen mit aushält. Also das wäre dann vielleicht so ein Anspruch an eine zukunftsfähige Qualität in einem Quartier. Das ist dann eben diese Wasserrückhaltemöglichkeiten oder ähnliches hat, weil es sich eben auch darauf eingestellt hat, dass wir mehr und mehr von diesen Starkregenereignissen bekommen werden.
Also Qualität meint jetzt eher das, was man normalerweise und auch unter Sustainability versteht oder Resilienz, wie auch immer. Also ein Gebäude zu schaffen, die alle möglichen Situationen einfach gut aushalten. Da geht es nicht um die Qualität der Oberflächen, nicht um die Qualität der Armaturen, sondern es geht um die Qualität des Gebäudes insgesamt.
Man kann Qualität natürlich von ganz unterschiedlichen Gesichtspunkten betrachten. Man kann auch sagen, wenn wir einen Lehmbau haben, der hat ja auch eine ganz tolle Innenraumqualität, der hat sehr schöne Eigenschaften einfach, dass das Wohnen dort auch oder andere Funktionen, die man sich in einem Lehmbau vorstellen kann, eigentlich auch total gut durch die Qualität der Aufenthaltsqualität dort. Mhm. Und sowas auch bewusst zu machen, da Demonstratoren zu haben, das mehr und mehr auch an verschiedenen Stellen anzubieten und dann eben doch für andere Menschen erlebbar zu machen. Das sind sicherlich auch Ansätze, wo dann auch eine Ästhetik der Nachhaltigkeit gesehen werden kann. Auch wenn man schaut, es gibt ja einige der Projekte, die schauen, dass sie mit Design by Availability einfach schauen, was ist da, was kann ich wiederverwenden, Reuse, dass da eben auch nochmal ganz neue Ästhetiken und auch vielleicht eine besondere Qualität, dass man jetzt eben sagt, ach schön, wie das die Materialien, die gefunden worden sind, wie die aufgearbeitet worden sind, wie die sozusagen hier eingepasst wurden, auch das kann ja eine ganz besondere eigene Qualität haben, die wir jetzt, wenn man andere Architekturansätze hat oder Produkte, die vielleicht in den 90er Jahren in Berlin beispielsweise im Regierungsviertel, wo man unheimlich viel Sichtbeton hat und große Glasfassaden und so weiter, die erweisen sich dann vielleicht jetzt heutzutage nicht mehr so ästhetisch, nicht mehr so qualitätsvoll. Die sind dann jetzt vielleicht auch die Büros, die man dann nicht so gern besucht im Sommer, wenn es dann heiß wird und die Sonne voll drauf knallt. Also da ist ja eben die Frage, wie langlebig ist das, was wir da uns überlegt haben. Und auch das ist einem Wandel unterworfen, was wir jetzt als qualitätsvoll unter den aktuellen Bedingungen erachten oder wahrnehmen.
Du hattest im Vorgespräch auch gesagt, dass ihr euch darüber freut, dass die Messe Bau, also die Messegesellschaft München, euch in den nächsten Bau, die wird 2027 stattfinden, darum gebeten hat oder euch angefragt hat, ob ihr mit eurem Elefanten nicht sozusagen noch mal etwas exponierter auftreten wollt. Also es ist sozusagen ein Angebot der Messe. Hat man da nicht auch so ein bisschen das Gefühl, dass man übernommen wird, also dass die Messe sozusagen Architects for Future sich quasi einverleibt? Also seid ihr dann noch beweglich, frei? Könnt ihr noch kritisch sein bei so einem Angebot?
Ich habe nicht den Eindruck, dass wir jetzt hier sozusagen irgendwelche Vorgaben hätten. Okay. Und auch sicherlich, wenn wir dann exponierter sind, schauen, dass wir dann auch die Besucherströme gut abfangen können. Da würden wir uns natürlich freuen, wenn wir noch mehr ehrenamtlich Engagierte haben, wenn es vielleicht auch unter den Hörerinnen und Hörern dieses Podcasts Menschen gibt, die sich engagieren oder wenn sie nicht die Zeit finden, sich zu engagieren, vielleicht mit einer Fördermitgliedschaft einfach auch
zu Werbung
stärken.
Sehr schön.
So, und dann denke ich, ist das eine Chance für uns und aber auch eine Chance für alle Besucherinnen und Besucher, sich zu fragen, was sie aus ihrem Messebesuch hier mitnehmen wollen und was dann eben die qualitätsvollen Produkte sind, die sich auf der Messe anschauen und welchen Qualitätsansprüchen die vielleicht genügen müssen.
Mhm. Vorletzte Frage, wie ist denn die Reaktion auf eure Aktion? Also ihr steht in Halle 4, da steht ganz groß auch Innovation Hub und ihr seid quasi von Materiallagern umgeben. Wie redet man mit euch? Ist es ein konstruktiver Austausch? Werdet ihr mal angegiftet? Generationenfrage, wer spricht euch an? Die Jungen sicherlich vielleicht mehr als die Alten. Gibt es da Unterschiede?
Also wir haben bisher nur positive Erfahrungen gemacht. Ich bin schon alle drei bisherigen Messetage hier eben vor Ort. Und die Gespräche starten eigentlich damit, dass die Menschen sozusagen neugierig sind, stehen bleiben, sich vielleicht auch die Forderungen durchlesen und wir sie eben dann auch ansprechen, ob sie den Elefanten im Raum schon entdeckt haben und dann eben ins Gespräch kommen, eben über die Themen, die wir jetzt bisher schon besprochen haben. Das heißt, und dann führt es eigentlich auch zu diesem, ja, genau, stimmt schon, hier findet auch Greenwashing statt, sozusagen, an anderen Ständen. Und dadurch, dass wir eben nichts verkaufen wollen, dass wir nur ins Gespräch kommen wollen, werden wir da eben doch sehr positiv wahrgenommen, nicht angegiftet. Und das ist keine Generationsfrage, weil wir natürlich auch sehr berufserfahrene Architektinnen und Architekten haben, die unsere Themen, unsere Arbeit total unterstützen, aber dann eben auch durch ihre Erfahrungen halt sagen können, woran es hapert und an welchen Stellen man eben nochmal ran müsste. Und das ist eben, wie gesagt, auch sehr vielen bewusst. Das haben Sie alle schon 100-mal gehört, was sozusagen die Handlungsfelder sind. Aber da jetzt kollektiv sozusagen den Handlungsdruck zu erzeugen und das eben nicht nur aus der Braubranche selbst heraus, sondern auch in der Breite der Gesellschaft sozusagen zu transportieren. Das wäre eigentlich was, wo wir uns auch die Unterstützung wünschen und eben doch freuen, dass hier die Resonanz auf der Messe so gut ist. Und wir aber eben doch weiter auch schauen werden, dass wir vielleicht auch mal in anderen Magazinen, die eine andere Leserschaft ansprechen, auch mit unseren Themen vorkommen.
Zum Beispiel?
Die Apothekenrundschau wäre was, was man sich da vielleicht vorstellen könnte. Also von Menschen, die jetzt nicht bewusst sozusagen nach baufachlichen Themen oder nach architektonischen Themen sozusagen sich umschauen, sondern es einfach mal in einem ganz anderen Medium auch mal sehen.
Das finde ich sehr interessant. Also ich habe Gespräche ja schon vieler Art geführt, wo es auch immer darum geht, wie bekommt man Themen in die Breite. Da war dann immer die Bild-Zeitung, also möglichst auflagenstarke Blätter, die dann Leser ansprechen, die eben nicht sozusagen in der Blase sind und das sowieso mittlerweile alle schon nicht mehr hören können. Meine letzte Frage, so eine Messe, die ja wirklich gigantisch ist, vom Aufwand, von der Infrastruktur, von Anreise, Abreise, Aufbauten, Material hin und her schaffen. Kann man sich vorstellen, dass so eine Messe in 2 Jahren oder in 4 Jahren oder in 8 Jahren mal ganz anders funktioniert? Du hast ja gerade auch das Thema gebracht, also ihr seid viel im Gespräch, also persönlicher Kontakt ist ja extrem wichtig, das wissen wir alle. Aber die CO2-Bilanz einer solchen Messe ist ja katastrophal.
Also ich glaube, bei den Messebauern ist das auch ganz klar, dass sie schauen, was sie wiederverwenden. Nicht alle Stände oder nicht alle Hersteller, die jetzt sozusagen hier vertreten sind, werden das tun. Es wird immer noch sehr viel weggeworfen, nicht wiederverwendet. Wir haben auch unseren Elefanten aus geretteten MDF-Platten sozusagen konstruiert. Und ja, auch da kann man drüber nachdenken, gäbe es nicht die Möglichkeit für die Messe München oder die Aussteller, die Messenbauer, die hier unterwegs sind, das dann wieder Materialdatenbanken zu geben, vielleicht auch Studierenden, die jetzt neu nach München kommen, mhm. die sich irgendwie Möbel bauen wollen oder ähnliches. Da gäbe es ja sicherlich Möglichkeiten, wo man auch die Nachhaltigkeit dieser Messe und dieses tollen Austauschs vor Ort, der weiterhin wichtig bleibt, noch stärken könnte und verbessern könnte.
Super. Bastian, vielen Dank.
Ja, dankeschön.
Das war DBZ, der Podcast, heute mit seiner 123. Folge. Entwickelt wird der Podcast von der gesamten DBZ-Redaktion. Wenn ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, könnt ihr das am besten, indem ihr unser Magazin abonniert und unserem Podcast 5 Sterne verleiht. Der DBZ-Podcast wird von unserem Tonmeister Lynn Meisenberg abgemischt. Alle Folgen und mehr Informationen zu unserer Reihe gibt es überall, wo Podcasts zu finden sind und natürlich auf dbz.de.